Ja, bis dann, Arsch.
Schönes Geschichten.
Also das ist echt ein Wahnsinn.
So, dann können wir klatschen, mein
Gut.
Freund.
3, 2, 1.
Das war fast extrem synchron, gell?
Extrem synchron.
Ja.
Sollte auch so sein, Bernd, wenn wir in der Früh, wenn wir das, unsere Besprechung anfangen, dann sollte es auch so sein, dass wir synchron sind. Sonst redest du zu meinem fünften Satz und ich stelle die Frage zu deiner nicht beantworteten Antwort. Das wäre Wahnsinn.
Ja, das wäre Wahnsinn, ja.
Ja.
Das geht gar nicht.
Also, grüß Gott, Bernd.
Grüß dich, mein lieber Rainer. Geht es dir gut?
Mir geht's gut. Ich bin so ein bisschen ich sitze so auf Nadeln, weil wir ja beide wissen und fiebern, dass es dem Gesamtweltcup jetzt heuer so spannend bei Damen und Herren, so wie viele Jahre zuvor, nicht dem Ende zugeht. Die Weltcup-Saison ist sehr, sehr spannend. Ich glaube aber, dass wir das uns ein bisschen aufheben. Wir gehen jetzt nochmal, wir sind einige Antworten noch schuldig von unseren treuen Schreibern, Zuhörern.
Ich dachte, hast du eigentlich den Freischwimmer gemacht mit zwischenzeitlich mal oder bist du beim Seepferdchen geblieben? Weil ich glaube, du ertrinkst ja in Mails, oder?
Weder noch. Also ich war mal beim Schwimmen, bei der Bezirksmeisterschaft im Brustschwimmen, war ja mal Dritter.
Oh ja.
Ja, das war ganz gut. Habe aber eine ich glaube, es waren aber nur drei am Start. Und habe vom ersten, also 50 Meter, das kann ich mich noch gut erinnern, und habe vom ersten eine Panier bekommen vom Feinsten. Ich glaube, der hätte die Strecke zweimal schwimmen können, bis ich am Ziel war.
Deswegen habe ich mich entschieden, ich bleibe beim Kraulen.
Ja, ist besser. Ja, das denke ich mir. Oder einfach nur rückenliegend baden.
So ist es.
Ja, sich treiben lassen von der Strömung, das ist auch nicht schlecht. Bernd, ich habe da ein paar Mails.
Ja, du hast viele.
Ich habe viele Mails.
Vielen Dank.
Wo fangen wir an? Vielen Dank zuerst einmal für die tollen Mails. Die Leute machen sich ja wirklich Gedanken über uns zwar.
Ja.
Gleich zu Beginn, Bernd, was mir schon ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, die Bärbel. Die Bärbel schreibt mir.
Die Bärbel.
Steffi und Bärbel. Unsere beiden. Ja, genau. Unsere Bügelfreundin. Die Bärbel. Bernd, sie träumt von dir. Pass mal auf.
Nein.
Sie hat in der Nacht geträumt, dass du, Bernd Schmelzer, samt deiner Frau und Hund vor ihrem Garten in einem Münchner Vorort Halt machst, worauf sie dich dann freundlich begrüßt und sagt, Herr Schmelzer, das ist ja nett, Sie hier zu sehen. Darf ich mich vorstellen, ich bin eine der Bügelmädels. Und dann sagt sie, da stellt sie sich die Frage, ob du wirklich einen Hund hast, Bernd.
Also, das muss ja ein Albtraum gewesen sein, liebe Bärbel. Ich hoffe, du hast danach gut weitergeschlafen. Also, was muss das für ein fürchterlicher Traum gewesen sein, aufzuwachen, hochzuschrecken und Schmelzer steht bei mir im Garten vor der Tür. Nein, also ich kann verraten, wir haben keinen Hund.
Okay, kann ich einmal das beantwortet?
Ja, wir hatten früher mal Hamster. Ja. Und der eine hieß Pucki. aber die Hamster sind leider nicht mehr unter uns.
Aber wie heißt der andere?
Das habe ich ehrlich gesagt. Melli.
Der Melli andere Hamster und hieß Pucki.
Melli und Pucki. Und sie sind beide nicht mehr unter uns. Und die Beisetzung fand jeweils im engsten Familienkreis statt.
Ah, okay. Ja. Na, mein herzliches Beileid noch nachträglich.
Ja, danke. Es ist viele Jahre her, wir sind aber mittlerweile drüber weg.
Okay. Na, bist ja hart im Nehmen, mental top gesettelt. Hast du auch mich?
Wenn ja, du hast auch mich. Ich hab wieder Pucki.
Ja. Ja, genau. Dann unser ich würde ihn mal bezeichnen als unseren E-Mail-Philosophen.
Den Professor.
Aber Papa.
Ja.
Der sich wirklich viele Mühe nimmt und viele Worte schreibt. Ich bin eher ein Bildschauer und muss mich echt zusammenreißen, dass ich diese auch inhaltlich sehr niveauvollen Worte da deuten kann. Das kostet mir schon ein bisschen Zeit, bis ich das lese. Der sich sehr stark auseinandersetzt mit österreichischer, deutscher Mentalität, dass sich wir Österreicher nicht einkriegen sollen, dass wir eine gute Qualität haben in der Gastronomie, dass wir auch international, Export, Wirtschaft. Also der nimmt sozusagen das Thema, was wir zwei bespielen, Deutschland, Österreich, auf und hostet sozusagen über den Skisport hinweg Österreich, dass wir nicht nur auf das Skifahren runtergebrochen werden sollen, sondern dass wir in vielen Bereichen des Lebens was herzeigen können. Das freut mich. Das siehst du das auch so,
Bernd, als Deutscher? Ja, das ist interessant. Also ich habe es auch nochmal geschaut, gerade Frühgeschichte des Sports schreibt er. Und also der hat da ganz verrückte Ideen, auch österreichische Sportevents und so weiter und so fort, was ihn alles interessiert. Also es ist sehr, sehr interessant, wenn man auch sieht, wie sich die Menschen mit diesem Thema auseinandersetzen. Also was waren die ersten Sportarten und wie könnte alles begonnen haben? Frühgeschichte des Sports, wie weit müssen wir zurückgehen, um diese Frage wissenschaftlich zu erörtern, zu den Römern, zu den Griechen, zu den Azteken, also ein Wahnsinn. Und das geht schon in die Reihe Geschichtspodcast. Ja, ist also schon Wintersport-Geschichtspodcast. Das ist hochinteressant.
Ja, und der sagt auch, dass es diese Kultur Deutschland, Österreich, nicht nur wegen derselben Sprache, dass uns das super verbindet, dass wir das auch zulassen sollen. Wir sollen das zulassen, dass uns diese deutsch-österreichische Freundschaft verbindet. Am Beispiel von uns zwei, ich sehe das ja als Kompliment, das freut mich. Er sagt immer, möge die deutsch-österreichische Freundschaft nie enden. Ja, das ist einmal Chapeau.
Ja, das finde ich auch. Das finde ich super. Ja. Das Problem an der ganzen Geschichte ist so ein ganz kleines bisschen, dass wir, sage ich mal, mit dem Thema Universität, da müssen wir jetzt leider was klarstellen, so ein ganz klein wenig auf Kriegsfuß stehen, weil wir die Tonalität, wie das heißt, glaube ich, also die Tonalität, man könnte auch die Intonation sagen, aber die Tonalität, gerade bei den Sportkameradinnen und Sportkameraden aus Heidelberg, nicht so hundertprozentig getroffen haben, gell?
Da haben wir eine Kritik erfahren.
Ja.
Bernd, da haben wir eine Kritik erfahren, die wirst du jetzt richtig stellen. Du als der wissenschaftliche Part bei uns in dem Podcast, bitte.
Ja, also der Samu schreibt, Wahnsinn, was ihr auf die Beine gestellt habt. Unsere Uni kommt ja mega gut raus, danke. Aber einen Klugscheißer-Tipp muss ich euch schon noch geben. Es ist das Institut für Sportwissenschaft und nicht Sportwissenschaften. Ja, das ist im Studium das erste Semester. Sportwissenschaften gibt es nicht. Mhm. Ja? Und das natürlich, also da muss man ganz ehrlich sagen, da müssen wir uns entschuldigen. Ja, ich habe am Institut für Kommunikationswissenschaften allerdings in München mal studiert. Da gab es die Wissenschaften noch. Das ist natürlich auch aus der Frühzeit, ich möchte nicht sagen aus der Steinzeit der Universität, aber aus der Frühzeit, als ich studiert habe, ist das schon ein paar Jahre her, da gab es tatsächlich das Institut für Kommunikationswissenschaften. Ja. Und jetzt, das sind natürlich auch junge Leute, da wird es, glaube ich, ein bisschen einfacher gemacht möglicherweise und deswegen ist es nur noch die Wissenschaft. Also sie müssen sich nur mit einer Wissenschaft beschäftigen und nicht mehr wie ich damals noch, als ich studiert habe, mit Wissenschaften. Also
ich meine, ist ja schon lange her. Gab es damals schon die Glühbirne?
Die Glühbirne gab es noch nicht. Die war in der Erfindung, in der Erprobungsphase teilweise. Wir haben also mit Kerzen noch abends zu Hause gesessen, um das Kamin und Lagerfeuer rum in unserer Wohnung, weil Heizung, warmes Wasser gab es ja auch nicht.
Verstehe ich. Kommunikation, so wie jetzt wir da zwei über hochtechnologische Geräte, wenn denn mal das Mikrofon an der richtigen Stelle ist und die Kopfhörer im Ohr sind, Bernd, damals kommuniziert wurde am Lagerfeuer oder mit Schreien im Wald, nehme ich mal.
Mit Schreien im Wald
und Rauchzeichen.
Rauchzeichen und Brieftaube.
Stell dir mal vor, wir würden den Podcast in der damaligen Zeit, in deiner Jugendzeit sozusagen, machen mit Rauchzeichen. Du in deinem Garten, ich in meinem Garten, du bei dir zu Hause, ich bei mir. Und da hätte eine Aufnahme, wie lange gedauert? Ein Jahr?
Ja, ungefähr.
Ein Jahr, eine Folge. Ja,
man hätte es aber auch aufschreiben können und mit der Brieftaube verschicken, wäre auch eine Möglichkeit gewesen.
Wenn die Brieftaube so fliegt, wie wir uns alle das vorstellen, wir hätten dann wahrscheinlich uns darum gekümmert, eine Speed-Brieftaube anzutrainieren und vielleicht eine ganze Brieftaubenmannschaft, sodass das Ganze öfters hin und her geht, weil wir haben ja wahnsinnig viel zu besprechen. Ja, aber bitte?
Wir haben viel zu besprechen und wir haben vor allen Dingen ja auch viele Follower mittlerweile und das ist ja auch ganz toll, aus der ganzen Republik mittlerweile, aus der deutschen und aus der österreichischen.
Auch Schweizer bitte, auch Schweizer.
Ja, auch die Schweizer natürlich. Zu, ja. Und wenn wir das alles verteilen wollten mit Brieftauben, da bräuchst du den ganzen Stamm mittlerweile. Ne?
Ja, ja, ja. Das wäre eine Riesenherausforderung. Internationale Brieftauben, ich weiß nicht, wie die dann bei der Grenze das Ganze gemacht hätten. Grenzüberflug, ob das so einfach gegangen wäre oder ob es da Visum gebraucht hätte für die Tauben. Impfpass. Das wäre schon eine Impfpass, absolut. Ja. Jede Taube hätte geimpft werden müssen. Ja. Also, wir haben das ausgeräumt. Ein E und ein N bei Sportwissenschaften hat uns eine große Kritik eingefahren. Streichen wir weg, wir wissen es. Ja. Danke für den Hinweis. Ja. Danke für das Institut der Sportwissenschaft oder für Sportwissenschaft, dass auch ihr uns verfolgt, bitte. Sie geben einen großen Tipp ab. Sie sind stark auf die Schweiz eingestellt, um beim Thema Skiweltcup, Gesamtweltcup zu bleiben. Sie glauben, Lara Gut bei den Damen und der Odermatt bei den Herren werden das niederreißen. Wir werden sehen, vielleicht ein bisschen später dazu mehr. Ihr habt dann da noch stehen den Jan Brause.
Ja.
Jan, ich hoffe,
aus Hannover.
Ich denke, der heißt Jan Brause. Der eine Frage stellt, die ich gern beantworten werde, weil ja viele auf der Reiteralm trainieren. Reiteralm in Österreich, im Ennstal, in der Nähe von Schladming. Da bin auch ich, mein halbes Leben habe ich dort verbracht. Dort wird wahnsinnig viel mit trainiert. Viele Nationen trainieren da. Und da stellt mir die Frage, ob die Reiteralm wirklich so ein Trainingshotspot ist. Wenn ja, wisst ihr und könnt ihr einen Eindruck geben, warum ausgerechnet die Reiteralm so beliebt ist. Mhm. Man muss sich vorstellen, dass die Trainingsbedingungen für eine Weltcup-Mannschaft alles andere als leicht zu bewerkstelligen sind. Man versucht, die Rennsituation so gut es geht zu simulieren, um erstens zu trainieren, zweitens auch das Material vor allem abzustimmen. Und die Reiteralm ist halt ein Skigebiet, wo ich sagen kann, dass vom Liftler über den Radtrackfahrer, also Pistenraubenfahrer, bis hin zum Skidoo-Fahrer, bis hin zum Schneemacher, das sind eigentlich alles Marcel Hirschers. Also das sind alles Leute, die wahrscheinlich in einem zweiten Leben auch Weltcup gefahren werden, überzeugt und gern. Und insofern leben die für den Sport, die verfolgen den Skisport. Und da ist es schon oft passiert, dass einer dieser Mithelfer dort am Berg, dieser wunderbaren Mithelfer, nach einem Rennen, wenn es mal nicht so geklappt hat, so damals in meiner Zeit, bei uns angerufen hat, bei mir, bei den Trainer oder wo auch immer, und gesagt hat, du, ich weiß, du brauchst da gescheite Pisten, komm zu uns, wir haben da was. Das heißt, die Reiteralm bietet das ganze Jahr bei Wind, Schnee, Wüstensand, egal was daherkommt, völlig wurscht, immer Top-Trainingsbedingungen. Man kann dort einen Slalom, Riesenslalom, auch schnelle Kurven wunderbar simulieren und die erlauben sich es und haben aber auch die Rahmenbedingungen geschaffen, dass trotz dem normalen Skitourismus der Trainingsverkehr gut kombinierbar ist und deine Weltcup-Mannschaft kann sich verlassen, wenn ich dorthin fahre, ich habe die Bedingungen, die ich brauche. Ja. Das ist echt eine coole Sache. Noch dazu im Herzen von Österreich, wo ich geografisch sehr gut liege. Das heißt, ich kann von dort jede Renndestination in kürzester Zeit anfahren und liegt eigentlich so im Hotspot der Weltcup-Orte, wo ich mit wenig Kilometern einfach dorthin komme. Ich glaube, es ist mittlerweile auch ein Gerangel, wer denn dort den Vorzug kriegt, weil alle können dort nicht trainieren. Da spielt meistens Österreich dann halt, wie Österreich halt auch eine gewisse Trumpfkarte aus, die uns ja zusteht. Aber das ist etwas, was dort wirklich top ist. Auch von Unterkünften her, das ist alles sehr toll ausgelegt. Und man geht dem Skitouristen nicht auf die Nerven. Also das passt perfekt.
Das ist ja in der Nähe von Schladming, gell?
Das ist ein Vorort von Schladming, von Salzburg kommend. Und man kann von der Reiteralm auch nach Schladming mit den Ski fahren und zurück. Also das ist diese ganze Skischaukel. Bis hin nach Haus im Ennstal, wunderschönes Skigebiet, tolle Hotellerie, super Gastronomie. Es ist ein Schmankerl und darf man nicht vergessen. Und wenn man Glück hat und dort vielleicht mal Skiurlaub macht in dieser Region, dann kann es passieren, dass die Topstars oder relativ hoch, der Prozentsatz liegt über 80%, und das ist schon sehr viel, dass man dort auch einmal eine Weltcup-Mannschaft trainieren sieht, dass man vielleicht hinfährt, sich ein Autogramm ergattern kann, zuschauen kann, ja. Also das ist, wenn man ganz mutig ist, könnte man vielleicht fragen, ob man mal mitfahren kann.
Ja, genau. Ja?
Also es ist nur bei dir so, Bernd, dass bei dir würden sich die Weltcup-Fahrer drum reißen, wenn du mitfahren würdest, wenn du da wärst.
Ja.
Bei allen anderen, die anderen müssen fragen.
Ja.
Weil du darfst.
Ja, aber ich weiß auch, dass da viele Deutsche in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten immer dort auch gewesen sind. Ich selbst habe da auch ein paar Mal Maria Höfl-Riesch damals noch besucht, Florian Eckert, die da alle trainiert haben, zu damaligen Zeiten, die auch von Verletzungen wieder zurückkamen und dort die ersten Sprünge gemacht haben. Ich glaube, Alexi Pantero ist dort ständiger Gast und Christoffersen auch, gell? Also das ist auch so ein, das sind auch so Gruppen, so Privatteams, die dort eigentlich immer zu Gast sind, oder?
Immer zu Gast sind, ja. Mhm. Die sind immer zu Gast, werden gern willkommen und gut betreut und gehen dann meistens, kommen auch mit guten Erfolgen zurück und das freut dann die ganze Mannschaft, die dort ist. Also ich glaube, jeder, der dort mithilft bei den Schaffen der Rahmenbedingungen, die Pistenarbeiter und so weiter, sind eigentlich dann stolz und wenn dann der Erfolg von den Athleten, die dort trainiert haben, auch eintritt. Also das ist was Tolles. Ich hoffe, die Frage ist ausführlich und genügend beantwortet.
Ja, Grüße nach Hannover.
Ja, genau, Hannover.
Grüße nach
Und Hannover. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen über unsere Skiexperten.
Ja. Bernd.
Unsere Skiexperten.
Wir haben was sie letztes Mal fast übergangen, gell?
Das letzte Mal haben wir sie nicht erwähnt. Ich hoffe, man wird uns verzeihen.
Das verzeihen, ja.
Die natürlich alles genauestens verfolgen. Da müssen wir ganz genau die Mails lesen. Die sind ja noch größere Experten wie wir zwar fast, Bernd. Was ja, gar nicht gibt. Das ist rein rechnerisch gar nicht möglich.
Ja, aber das ist schon, also die Ski-Experten sind schon, das sind richtige Experten. Ja. Das sind jetzt nicht so Hobby-Experten wie wir, das sind ja richtige Experten. Ja. Also die freuen sich jetzt hier, lese ich gerade, weil ich es auch vor mir habe, Lena Dürr, sensationell, Platz 4 und 5 in Ore. Das sind traumhafte Ergebnisse. Und da kann man auch hochzufrieden sein, stimmt. Da sind wir echt wahnsinnig zufrieden, weil das einfach super ist. Und die glauben auch, dass es in die Familie Gut oder Matt Berami, Hauptsache Schweiz, geht in der Gesamtweltcup. Also das ist ja natürlich schon die Familie Gut oder Matt Berami. Also das ist eine super Idee, muss man echt sagen, aus einem Doppelnamen einen was ist denn das dann? Ein Vierernamen? Was ist das? Ist da ein Quad-Triple?
Ja. Gut oder Matt Berami?
Ja.
Vierernamen.
Oder Matt. Schach oder Matt hat man auch übernommen. Also gleich so ein bisschen den Titel unserer letzten Folge. Also von daher, also die Ski-Experten sind super dabei, muss man echt sagen.
Ja.
Frage, Rainer, an dich noch. Wie schaut es aus beim österreichischen Nachwuchs? Weil die haben jetzt ein sehr schönes Porträt gesehen. Und unter anderem war da die Tochter dabei von Martina Ertl-Renz, ja, die Romy. Ein Riesentalent. Und die auch eine große Hoffnung ist, ja. Die hat natürlich tolle Gene von der Mama, von der Martina Ertl. Mehr geht ja fast nicht, als wenn du solche Gene hast. Wie schaut es bei den Österreichern aus?
Du, es wird brav gearbeitet. Man weiß, dass man lebt nur vom Nachwuchs. An allen Stellen wird da optimiert. Ich glaube, der Nachwuchs ist ja das, von dem wir zehren. Wir haben versucht in Österreich mit diesem großen diskutierten Thema Skigebiete öffnen oder nicht, uns so auch drüber zu handeln, dass auch der Einheimische, vor allem der Einheimische, weil Tourismus war ja nichts heuer, dass der zum Skifahren kommt, somit auch die Kinder und die nächsten Generationen zum Skifahren kommen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Dass nicht, wenn man, oder sagen wir mal anders, wenn die Skigebiete heuer geschlossen gewesen wären, dann würde man wahrscheinlich, ich sag, so schnell kannst du gar nicht zuschauen, dass du eine ganze Generation verlierst. Ein Jahrgang, zwei Jahrgänge sind sofort weg. Das ist aber nicht passiert. Es sind zwar wenige Rennen gewesen, wegen dem Corona-Regeln, aber trainiert ist doch worden, man ist doch viel Ski gefahren. Ich selber mit meiner Tochter bin auch sehr viel Ski gefahren. Auch sie ist jemand, der in den Startlöchern stehen würde. Man muss einmal schauen, ob sie denn das überhaupt möchte. Aber sie kann den Schwung schon, das habe ich schon mehrmals gesagt, sie fährt den Schwung schon auf Zug.
Das ist gut.
Also das geht, Bernd, gell? Ein Hinweis an dich, auf Zug. Gell? Und da tut sich einiges, da gibt es einige starke Jahrgänge, das merke ich, weil ja doch auch mittels der Tochter sozusagen auch bei diesen unter 10, um 10-Jährigen ein bisschen einen Einblick habe. Wir haben da zwei Oberkaliber auch im Portfolio, wo ich nicht weiß, wie man das nur beschreiben kann, die ihr Leben schon nach dem Skisport richten, wahnsinnig viele Trainingstage haben, die Wahnsinn. Schon jetzt schon mit um 10 Jahren ausgeklügelt sind. Ja, diese sehr professionelle Vorgangsweise, die da, ich sag mal Beispiel, sind eh alle professionell, aber der Marcel Hirscher hat es halt extrem gezeigt mit seinem Team, Vater und so weiter, sich dem Sport leben für das Thema, das fängt schon sehr früh an. Ob das gut oder schlecht ist, darüber müssen wir gesondert diskutieren. Das können wir vielleicht einmal in einem in einem eigenen Thema aufgreifen. Das ist immer ein Riesenthema. Ich glaube nicht, dass es für jedes Kind gut ist, sich so früh zu spezialisieren. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt. Aber ja, es wird bei uns weiter auf Hochtouren gearbeitet, weil wir haben in den letzten Jahren ja das Thema Nationencup seit langem wieder nicht mehr gewonnen etc. Wir wissen, es ist nie zusammengerückt, die Weltspitze. Und damit es nicht passieren kann, dass wir im Nationencup hinter die Deutschen fallen, müssen wir ein bisschen was tun. Weil auch da tut sie einiges, weil du hast mir da gerade den Wink gegeben. Ertl und Co. Ja, mal aufpassen. Also,
Romy ist eine der mit hoffnungsvollsten Talente, glaube ich. Das Problem an der Geschichte ist momentan in Deutschland, weil du gerade sagst, die Schülerinnen und Schüler, und die müssen alle an den Berg und in den Schnee. Also in Bayern hat man das ja geöffnet gehabt, Anfang letzter Woche. Und jetzt ist es am Freitag, nachdem die ersten in Betrieb gegangen sind, auch mit Liftanlagen, da haben sich Liftbetreiber bereit erklärt, die Seilbahnen anzuwerfen, die ja eigentlich geschlossen sein müssen momentan. Ja, der touristische Betrieb ist ja eingestellt. Und da hat man die Kinder jetzt wieder hochgefahren in den Bergen. Und am Freitagmittag hat man den Kindern sagen müssen, okay, es geht nicht, wir dürfen nicht mehr hochfahren, die Bergbahnen sind wieder geschlossen. Weil Behörden vermuten, es könnte auch touristische Nutzung da vorliegen. Und das ist natürlich ein Riesenskandal jetzt und ein Riesenaufruhr in Bayern, dass man jetzt einen Tag Skitraining gemacht hat, vielleicht manche zwei Tage, und jetzt musste es wieder geschlossen werden, die bis 14-Jährigen im Mannschaftstraining, weil jetzt wieder eine Verordnung in Kraft getreten ist, dass man also gesagt hat, nee, also die Liftanlagen, das kann man nicht garantieren, dass da nur Schülerinnen, Schüler und Trainer dabei sind, sondern da könnten auch irgendwie drei Skitourengeher dabei sein. Das ist ein richtiger Skandal momentan in Bayern. Und das beschäftigt die Menschen, das beschäftigt die Skiclubs, die Kinder natürlich, die jetzt gerade draußen waren, angefangen haben wieder zu trainieren. Und das ist genau das. Ich war jetzt gerade in Oberstdorf und habe da gedreht mit einem Skiclub, und die haben gesagt, also die befürchten genau das, was du auch gerade angesprochen hast. Das geht ein ganzer Jahrgang, vielleicht zwei Jahrgänge können da verloren gehen.
Ja klar, weil wenn andere doch Skifahren dürfen und weiter tun, bei den Kindern ist sehr wichtig, dass die ihre Umfänge bekommen. Skitag, fahren. Kilometer auf der Piste verbringen, denn die Kinder lernen von so viel selber. Die wissen von Natur aus, wie ein Kind halt auch von Natur aus gehen lernt. Das muss man einem Kind eigentlich nicht erklären. Irgendwann kann es dann gehen. Ähnlich ist es beim Skifahren. Die machen dann von Natur aus sehr, sehr viel richtig in den jungen Jahren, was man später dann einfach sehr, sehr schwer erlernt. Und das ist schade, dass es da offensichtlich unterschiedliche Handhabung gibt, weil natürlich, wir haben ja noch ein bisschen Winter, also man kann ja noch zwei Monate vielleicht nicht, aber man kann noch einen guten Monat super Skifahren.
Ja.
Und wenn da die Skigebiete geschlossen sind, wobei bei uns in Österreich auch die einen oder anderen aus wirtschaftlicher Sicht jetzt zusperren werden, aber wir haben so viele Skigebiete, dass doch jeder seinen Platz irgendwo finden wird und noch seine Kilometer fahren kann. Ja, um dich mache ich mal ein bisschen Sorgen, Bernd, du bist heuer nicht so viel Ski gefahren, schätze ich.
Ich bin null Tage. Null.
Das ist schlecht, weil im Endeffekt warst du in den letzten Jahren im Kommen.
Ja.
Du hast richtig stark dich verbessert, athletisch, mental vor allem natürlich. Und jetzt auf einmal kommt dieses Corona-Thema, wo du einfach deine Performance nicht zeigen kannst. Das ist schwierig. Wir müssen da nächstes Jahr dann schauen, dass wir den doppelten Umfang trainieren, wir zwar.
Das auf jeden Fall. Das heißt also, dass wir, wenn wir uns sehen sollten vor Schladming, dass wir nicht nur einen Trainingstag machen, wie wir das bis jetzt gemacht haben, einen Trainingstag, sondern dass wir dann zwei machen müssen.
Ja, doppelt, verdoppeln.
Ja, dass ich wieder in die Form komme, die mich schon mal ausgezeichnet hat. Ich muss das ganz wissenschaftlich so sagen, es war in der Vergangenheit, denn in diesem Jahr bin ich eher matt, und zwar nicht oder matt, sondern richtig matt. Und da wird dem Körper, der Körper sagt Schach und ich sage matt.
Ja, womit wir beim Thema wären.
Ja, Marco matt. Oder Matt.
Matt
ja.
Oder Matt, oder was ist da los? Also wir haben in den letzten Wochen alle miteinander diesen tollen Gesamtweltcup, also zuerst einmal die Skisaison, auch die Weltmeisterschaft und jetzt das Finale, was ich zuspitze, beobachten wir ja aufs Genaueste. Ich muss schon ehrlich sagen, was ich nicht gerechnet habe, ist, dass der Odermatt, so jetzt nochmal hinhält und noch einmal einen Turbo zündet, währenddessen der vermeintlich in Mitte der Saison geglaubte fixe Gesamtweltcup-Sieger Pintoreau schwächelt. Und das augenscheinlich. Und ja, insofern ist das eine enge Kiste. Bernd, du als Wissenschaftler, als Statist, als Experte, sag mir, wie viele Punkte?
31 Punkte. Ich habe schon mal gerade zugeflüstert. Ja, 31 Punkte hat er noch, Alexis Pantereau. Und er zittert am ganzen Körper. Jetzt haben ihm alle das irgendwie abgesprochen, dass er es jetzt noch schaffen könnte. Alle reden eigentlich nur noch von Odermatt mittlerweile. Das Weltcup-Finale in der Schweiz. Home of the Swiss. Home of Marco Odermatt. Und Marco Odermatt zittert jetzt natürlich überhaupt nicht, weil er komplett locker ist. Er sagte, für mich ist das eine Zugabe. Ja, ich muss das nicht gewinnen, ich kann das gewinnen. Und das scheint die ideale Voraussetzung zu sein. Also der ist locker, der ist cool, der ist Pantereau momentan mental, glaube ich, deutlich überlegen.
Wobei dieser Effekt eintreten kann, was du jetzt gerade vorhin gesagt hast, aufpassen. Wenn, das ist immer so im Sport, wahrscheinlich auch im Wirtschaftsleben, überall, wenn man glaubt, etwas beschützen zu müssen, dann ist man nicht locker, dann ist man nicht handlungsfähig. Ich glaube, dass der Pantereau aufgrund dieses engen Punktevorsprungs, den er noch hat, und im Wissen, der andere ist in Vollform und er hat jetzt geschwächelt, ein gewisses Wurstigkeitsgefühl wieder auftauchen kann, weil er sagt, er muss jetzt sowieso alles geben, bei jedem Rennen Vollgas fahren. Er wird das auch müssen. Das kann den Pantereau, einen Mann mit der Klasse, wieder dazu bringen, dass er in kürzester Zeit, in 2 bis 3 Tagen, im Training jetzt und dann aber auch vor allem bei den Rennen, wieder zu einer tollen Form aufläuft und dann eben die nötigen Punkte, Vorsprung ins Ziel rettet. Weil es ist immer so, wenn jemand in eine Rolle kommt, etwas verteidigen zu müssen, dann neigt man im Skisport vor allem dazu, ein bisschen die Bremse anzuziehen. Man will das rüberretten, anstattdessen man jedes Rennen für sich fährt, als gäbe es kein Morgen mehr, kein nächstes Rennen. Der Odermatt kommt jetzt auf der anderen Seite auch in eine favorisierte Rolle. Die Medien in Deutschland werden sicher das ihn hochleben. Der wird jeden Tag in der Tageszeitung stehen. Und dadurch werden wir sehen, inwieweit der Franzose dieses Halten-Thema, dieses Festklammern am Vorsprung locker lassen kann und inwieweit der Odermatt auf der anderen Seite sich nicht in eine vermeintliche Favoritenrolle, ja, das macht er jetzt eh, reindrücken lässt. Das ist schon spannend. Da kann sich noch einiges auch wieder in alle Richtungen drehen. Aber spannend bleibt spannend. Genauso wie bei den Damen.
Ja, bei den Damen ist es auch sehr spannend. Ich wollte noch einen Satz zu Odermatt sagen. Ja. Der ist, das habe ich heute nämlich, ich habe es heute in einer Schweizer Zeitung im Schweizer Blick gelesen. Ja, und der Schweizer Blick ist so etwas wie die Bibel des Instituts für Sportwissenschaft in Heidelberg. Ja. Ja, das ist die Bibel des Skisports. Und da steht drin, ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, Odermatt ist auf die Welt gekommen mit einem extrem überproportionierten Körperteil.
Oh.
Ja.
Und warum habe ich, speziellen Körperteil im Kopf?
Ja. Es ist ein Muskel, ein extrem großer Muskel, mit dem kam er auf die Welt. Ja. Und es ist nicht das, woran du vielleicht jetzt gleich denkst, sondern es ist ein übergroßer Meniskus. Ja, also der Mann hat nicht nur Nerven, er hat auch Bänder wie Drahtseile.
Ja. Aber Meniskus ist doch kein Muskel, Bernd.
Ja, es ist ein Band. Meniskus. Ja, ein Band.
Wir müssen da nochmal in die Tiefe gehen.
Ja.
Also auf jeden Fall ist, das hat man.
Übergroß.
Übergroß.
Übergroß. Ja.
Das zeigt ihn, vielleicht fährt er deswegen auch so auf mir nichts, dir nichts, denn der sagt, mein Bandmuskelapparat ist so stark wie für 3.
Muskelbandapparat, jetzt du hast es gesagt, das ist jetzt wissenschaftlich richtig, der Muskelbandapparat. So ist
Naja, das ist ja schon ein Wahnsinn, das ist ja schon arg. Ja. Das ist gut so, da kann man ihm nur gratulieren, das ist vielleicht auch ein Glücksfall, aber das braucht der Skifahrer, man muss ja fit bleiben. Wie wichtig ist Fitness, Bernd? Stell dir mal vor, wenn man... Ja. Wenn du über deine ganzen vielen Jahre immer fit gewesen wärst, ich meine, da stehst du ganz woanders da.
Ja, wenn ich einen Meniskus hätte, der meinen Bauch umschlingt quasi, ja, dann wäre das mehr oder weniger schon ein Muskel.
Ja. Nee, dann weißt du, was dann gewesen wäre, dann würde ich wäre ich schon längst bei dir zu Hause gewesen und hätte bei dir angefragt, Bernd, gib mir doch ein Stück.
Ja, ein Stück.
Du hast ja genug.
Meniskusmuskel.
Ja, ja. Gib mir ein bisschen was. Gib mir ein bisschen was.
Nein, also er hat das, das ist wirklich irgendwie so, das hat der Kollege geschrieben und der Kollege weiß alles, Marcel Perren, und das ist natürlich hochinteressant. Der hat auch mal schon eine Verletzung gehabt, aber die Bänder und Nerven wie Drahtseile oder matt. Und ich bin gespannt, weil du ja schon bei den Frauen warst, ob das Vilhova oder gut Berami, wie das bei denen läuft. Also da ist, das ist auch spannend, ne?
Ja, weil die hat mich wieder überrascht. Steht unter Druck, die Vilhova. Steht massiv unter Druck, weil Berami so eine Form kriegt, ihr immer näher rückt und so weiter, dann in Führung geht, glaube ich, war das so, gell?
In Führung, ja.
Und dann legt die Vilhova gleich nach, gewinnt gleich wieder. Auch da ist es extrem spannend, weil die Disziplinenverteilung so ist, dass man jetzt, wenn man jetzt ein bisschen rechnet, wir sind auch Mathematiker. Wenn die Vilhova im Slalom, das, was die Vilhova im Slalom zusammenbringt, bringt die gut Brechami in der Abfahrt zusammen, sage ich mal.
Ja.
Die Vilhova wird wahrscheinlich aber alle Disziplinen fahren.
Ja, wird sie.
Ja, das heißt, das, was die, so rechne ich, das, was die Vilhova im Slalom an Punkte schaffen kann, kann die gut Berami, der Vilhova, im Abfahrt Super-G vorausfahren. Dann wären wir wieder gleich. Und dann könnte sich's abspielen, ein bisschen mehr, die Berami hat natürlich dann mehr Potenzial, ein Super-G Abfahrt aufzuholen. Und dann kommt's auf den Riesenslalom drauf an, und ich sag, der wird's entscheiden. Der Riesenslalom, vorausgesetzt, sie erledigen ihre Hausaufgaben, die beiden Damen, dann wird der Riesenslalom eine Entscheidungsdisziplin sein.
Ja. Und bei den Männern wahrscheinlich der Slalom. Da wird es hinauslaufen. Also
es wäre so schön, wenn beim letzten Rennen, und auf das läuft es auf jeden Fall raus, weil der Slalom ist die letzte Disziplin. Das habe ich immer eigentlich bemängelt, dass wir immer ganz zum Schluss drankommen, die Slalomfahrer, weil die anderen feiern schon und ich muss da noch fahren. Das hat mich wahnsinnig gestört. Aber ich glaube, am Slalomtag, am Ende des Weltcup-Finales wird sich entscheiden, weil sowohl der Pintero als auch die Vilhova werden den Slalom brauchen, um die Kugel zu holen.
Ja, auf jeden Fall.
Wird herrlich werden. Bernd, das wird ein Wahnsinn werden. Das Ob unsere Nerven halten werden, ich weiß nicht.
Ja, also ich brauche Menisken am ganzen Körper.
Ja, beziehungsweise, wie heißen sie? Da gibt es so Tropfen. Gibt Tropfen, die kann man zu sich nehmen. Das sind so mentale Tropfen, damit man ruhig bleibt.
Mentaltropfen.
Ja. Gepaart mit vielleicht einem Schluck Schnaps.
Ja. Dann in Bayern heißen die Mentaltropfen Obstler.
Schnaps bei uns, ja. Berlin-Kowitz in den südlichen Ländern, ich habe alles daheim. Ich bin da voll stark aufgerüstet. Mein Kühlschrank ist voll. Ja. Also sehr, 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 sehr spannend. Wir lassen uns überraschen und werden darüber berichten.
Ja, auf jeden Fall. Das wird ja nächste Woche, wird das große Thema.
Ja, diese Woche.
Ja, ich glaube, das wird man aufarbeiten, den Winter noch mal ein bisschen.
Ja.
Da wäre es auch schön, wenn wir noch mal ein paar Mails kriegen würden dazu. Also gerade zu euren Eindrücken. Was hat euch gefallen im Winter? Was waren die Tops? Was waren die Flops vielleicht?
Ja, genau.
Das ist immer relativ einfach.
Mach mal so ein Remusé.
Ja, man könnte auch Resümee sagen.
Ja. Ja, aber wir machen daraus ein Remusé und schreibt uns alle gern auf schoenisgeskichten@gmail.com. Schreibt uns ein Remusé, dass wir dann am Ende alle miteinander vernünftig die Saison beenden. Die Rennläufer müssen das machen, die Skiindustrie, die Werbeindustrie, auch wir Experten, wir müssen die Saison gut fertig machen.
Ja. Und dann
nichts da offen lassen.
Und dann haben wir noch was anzukündigen, gell? Dann gibt's nächste Woche gibt's noch was.
Da gibt's noch was. Ah, nicht zu viel sagen.
Ja.
Nicht zu viel sagen. Und noch was. Es fängt eine ganz wichtige Information, liebe Freunde, draußen, beim Bernd und bei, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, in euren Welten, aber bei uns hat das Frühjahr begonnen, der Frühling. Ich war am Wochenende im Garten, hab gegartelt, als Hobbybotaniker. Und musste feststellen, ich bin nicht in Form. Ich habe beim Gartenzaun massive Fehler gemacht. Ich habe den so stabilen Gartenzaun beschädigt. Ich muss ihn jetzt reparieren. Ich habe doppelte Arbeit mir gemacht. Ich habe beim Rasen Fehler gemacht. Der Rasen ist noch nicht so hart, wie ich dachte. Jetzt bin ich als doch kein Leichtgewicht in den Rasen hineingestiegen, habe Löcher reingemacht.
Blöde Hast du vertikutiert?
Noch nicht. Aber es ist noch alles zu feucht. Es ist ein Wahnsinn. Dann habe ich beim Gartenzaun ein Blechdach drauf gemacht.
Damit, auf den Zaun?
Auf den Zaun. Der Zaun ist mir heilig. Also das ist vielleicht bin ich ein Depp. Aber der Gartenzaun, ich habe einen schönen leeren Holzgartenzaun und der ist mir heilig, weil der muss halten die nächsten 50 Jahre.
Okay.
Und deswegen habe ich mich entschlossen, der kann aber nur lang halten, dass wenn man oben ein Blechdach macht. Und ich habe meinem Gartenzaun ein Blechdach verabreicht. Und der dankt es mir. Mir kommt so vor, wenn ich runterschaue, dann ist das toll.
Bernd. Und dabei hast du dich verletzt? Oder den Zaun?
Den Zaun und mich.
Oh.
Ja, Blech ist bekanntlich, wenn man schneidet, scharf.
Ja.
Und interessanterweise habe ich noch 50% der Arbeit erst zur Arbeitshandschuhe gezogen.
Ah, das ist sehr clever.
Clever. Ja. Also ich habe gewartet, wie stark diese kleinen, feinen Schnittmunden denn werden. Vielleicht habe ich gehofft, es hört irgendwann mal auf, durch ein Wunder. War aber nicht so. Und dann hatte ich die glorreiche Idee, ich habe ja auch Arbeitshandschuhe. Also ich war zu fanatisch in der Arbeit drinnen und mir ist nicht aufgefallen, dass ich schon rechts und links da Schnittwunden habe und so weiter. Und dann habe ich halt, die Vernunft hat dann gesiegt. Aber ich bin stolz, ich bin fertig geworden, 2 Tage Arbeit, boah, du sagst dir. Und ich darf auch nicht sagen, ich bin ja da immer auf der Leiter gestanden. Also ich habe so 2 Tage auf der Leiter verbracht, der Zaun ist hoch, wenn man zum Dach rauf muss, zu diesem Blechdach, was ich gemacht habe. Und dieser Zaun hat mir muskulär einiges abgefordert, weil ich natürlich nicht gewohnt bin, den ganzen Tag auf einer Leiter zu stehen.
Ja.
Und jetzt habe ich einen Muskelkater. Stell dir mal vor.
Und du hast auch keine überlangen Menisken, oder?
Nein, nix. Ich bin ja da nicht so stabil wie der Odermatt. Vielleicht werde ich ihn anrufen und sagen, darf man das sagen, als Gastarbeiter bei uns da, ein bisschen mir mithelfen?
Als Gastarbeiter, ja.
Ja,
vielleicht kann dir helfen.
Ja, vielleicht kann er helfen. Vielleicht kann der mir helfen, der ist ja stabil. Na, teile den Burschen ein, weil der hat dann auch einen Pantapparat. Na, aber fängt bei dir an auch. Tust du auch ein bisschen schon im Garten?
Ja, ich habe jetzt auch, ich würde auch gerne noch ein paar Tipps bekommen zum Vertikutieren vielleicht, ja, weil da habe ich mich letztes Jahr etwas schwer getan.
Ja.
Und da habe ich Probleme gehabt, da habe ich viel kaputt gemacht. Das hat lange gedauert, bis ich es wieder hinbekommen habe. Also Tipps zum Vertikutieren gerne auch schreiben an unsere E-Mail. Da wäre ich sehr dankbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Das würde mich sehr freuen, weil das bringt mich auch weiter, auch innerlich. Und Gartenarbeit finde ich selber persönlich was Entspannendes, was Ruhiges. Du kommst so runter, da wirst du sozusagen geerdet. Ja.
Ja.
Und ist das vielleicht auch der Grund gewesen, warum die Bärbel da nachts geträumt hat, Weiner? Was glaubst du? Wäre das eine Möglichkeit, dass sie gedacht hat, Mensch, ich stehe bei mir im Garten mit Frau und Hund, der vertikutiert mir den ganzen Garten?
Möglich, dass es da den Zusammenhang gibt, das ist möglich, weil du ja, vielleicht hat die nicht nur ein großes Bügelbrett, sondern auch einen großen Garten.
Ja.
Und denkt sich, der Bernd macht da bei mir ein bisschen Gartenarbeit, dafür bügelt sie dir die Wäsche.
Das wäre zu klären.
Das wäre ein super Deal, sag ich mal. Und pflanzentechnisch bringst du doch einige Erfahrung mit, auch wenn es die Erfahrung ist, dass du mal weißt, was man nicht tun sollte.
Ja, genau. Wenn es darum geht, etwas zu überwässern, da bin ich der Experte. Ja. Und ich würde sagen, beim Pflanzen ist meine Tendenz eher stiefmütterlich.
Ja, genau. Ja, vielleicht noch einen, ich rufe auch noch mal für einen Tipp auch, ich habe noch einiges an Bepflanzung im Garten vor, weil wir schon bei diesem tollen Thema sind, ich brauche einen Sichtschutz zu meinem Nachbarn auf ca. 4 Meter Höhe, nicht weil ich ihn nicht mag, sondern einfach, weil wir beiderseits sozusagen da ein bisschen eine Grenze einziehen wollen, um uns nicht gegenseitig auf die Nerven zu gehen. Und da ist die Frage, was wächst schnell, was wächst schlank, hoch, blickdicht, ganzes Jahr grün. Thujen möchte ich nicht unbedingt, vielleicht gibt es da Reserveideen. Immer grüne Pflanzen wäre halt das Ziel, weil ich liebe grün. Grün ist toll. Es nutzt ja nichts, wenn im Sommer das ganz schön grün ist und dann im Winter ist es kahl. Ja, das ist ja also ein Blödsinn. Also immer grüne Pflanzen, vielleicht gibt es da den einen oder anderen Tipp, gute Erfahrungen, die aber nicht so Schmutz machen, die auch kein Ungeziefer ansiedeln und so weiter. Das sind alles, das ist hochphilosophisch. Also das ist ein Wahnsinn. Ja. Ja, also ich habe viele Aufgaben, Bernd. Ehrlich gesagt muss ich eh schon wieder aufstehen. Ich muss schon wieder aufstehen und wieder runter in den Garten.
Ich glaube, du musst in den Garten rein.
Ich muss in den Garten.
Ja. Ja.
In diesem Sinne, Bernd, wir freuen uns auf ein brutales Weltcup-Finale.
Brutal.
Brutal. Ja. Schau, dass du deine Nerven im Band hast. Ruf mich sofort an, wenn es dir schlecht geht. Ich habe da ein paar Tricks. Ja. Halt diese Tropfen parat.
Ja, die Tropfen.
Ja. Und die dann werden wir uns nächste Woche hören und dann auch was verkünden und wir hören uns, würde ich sagen, Bernd.
Ja. Alles klar. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Auch an alle anderen. Weiter downloaden, abonnieren, Fio, Apple Podcast und Spotify. Jetzt haben wir es ja schon, das Jahr.
Jetzt haben wir es. Also, jetzt haben wir es.
Fio, Apple Podcast, Spotify und Mail schreiben.
Ja, und vielleicht auch weiter, tragt uns weiter, bitte. Also, wenn ihr Freunde habt, ihr haben wir nie gesagt, ihr braucht es nicht verheimlichen, dass ihr die einzigen seid, die den Podcast hören. Man kann es weiter sagen.
Ja,
man kann
es sagen.
Gut, tschüss, ciao.
Ciao, servus, bye bye.